Die Erziehung von Kindern ist schon seit jeher ein Enigma, ein Rätsel für viele in dieser Welt. Mark Twain sagte mal, Erziehung ist organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend. Zitat Ende. Oder auch Lord Rochester sagte schon in 1675, bevor ich verheiratet war, hatte ich 6 Theorien, wie man Kinder erzieht. Nun habe ich 6 Kinder und keine Theorien mehr. Oder auch ein junger Student der Verhaltensforschung, der Verhaltenspsychologie von Kindern, hielt einst eine Vorlesung mit dem Titel 10 Gebote für Eltern. Er heiratete und wurde Vater. Der Titel seiner Vorlesung änderte sich in 10 Hinweise für Eltern. Ein weiteres Kind war geboren und die Vorlesung wurde zu einige Vorschläge für Eltern. Und dann war das dritte Kind geboren und er hörte auf mit seiner Vorlesung. Nun, ganz so hoffnungslos ist es, dem Herrn sei Dank, nicht für uns. Weil wir kennen den Herrn, wir kennen sein Wort, wir kennen die Wahrheit. Wir haben eine andere Hoffnung als diese Welt, die ungläubigen Menschen, die nur auf ihre eigene Kraft vertrauen müssen. Durch Gottes Wort wissen wir, was das größte Problem unserer Kinder ist. Das größte Problem unserer Kinder ist, dass sie Sünder sind. In Psalm 58, Vers 4 heißt es, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Unsere Kinder werden als natürliche, verdorbene Sünder geboren. Ich habe das schon gesagt, sie sind eine Schlangenbrut in christlicher Windel. Okay? Das sind unsere Kinder. Und das müssen wir erstmal verstehen. Unsere Kinder werden böse geboren. Sie sind im Kern schlecht, nicht gut. Und sie brauchen Korrektur und sie brauchen natürlich das Evangelium von Jesus Christus. Sie müssen verstehen, wer sie sind vor Gott. Sie sind Übertreter des Gesetzes und sie brauchen Erlösung. Und die Frage ist für uns als Eltern, gibt es einen Leitfaden? Natürlich, wir haben das Wort Gottes. Es gibt einen Leitfaden. Es gibt ganz grundlegende Prinzipien, wie wir diese Botschaft Gottes, diese gute Nachricht, und wenn ich von dem Evangelium spreche, meine Lieben, dann meine ich die ganze Bibel, okay? Ich meine nicht dieses verkürzte Evangelium auf 4 Punkte, das heutzutage gepredigt wird. Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dich. Das ist nicht das Evangelium. Das ist Unsinn. Das stimmt gar nicht. Jesus hat nicht einen wunderbaren Plan für dich. Er will dich retten und zwar vor deiner eigenen Sünde. Das ist das Evangelium. Und diese Botschaft müssen wir verkündigen und auch unseren Kindern. Der Text, den wir heute betrachten wollen, ist eine solche Richtschnur, ein solcher Leitfaden, kurz, wie wir diesen gesamten Ratschluss Gottes unseren Kindern vermitteln sollen. Der Text finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Und ihr dürft schon mal da hingehen in euren Bibeln. Ich möchte euch zunächst aber ein paar Hintergründe geben über dieses Buch, damit wir diesen Text auch vor dem Hintergrund verstehen, in dem er geschrieben wurde. Damit wir die Absicht des Autoren auch richtig verstehen. Das 5. Buch Mose ist im Grunde eine Abschiedsrede Moses an eine zweite Generation von Israeliten, die jetzt im Moment in den Ebenen Moabs stehen, bereit sind, das Land einzunehmen. Wie gesagt, es ist eine zweite Generation, denn die erste Generation ist aufgrund ihrer Sünde in der Wüste gestorben. Es ist eigentlich eine einzige große Predigt, das 5. Buch Mose. Es ist eine einzige Auslegung des Gesetzes. Und das ist eigentlich auch viel besser. Der Titel im Hebräischen ist, dies sind die Worte. Ja, das ist eine Auslegung, es ist eine Predigt. Deuteronomium, der griechische Titel, bedeutet zweites Gesetz. Und das finde ich nicht so gut. Es ist eine Auslegung des Gesetzes, es ist eine weitere Erklärung. Es ist nicht einfach das zweite Gesetz. In 5. Buch Mose 1, Vers 5 heißt es, auf der anderen Seite des Jordans im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach. Und dann geht's los. Das ist der Rest des Buches. Dann gibt er zuerst mal eine Übersicht über die Vergangenheit Israels und dann geht er in die Auslegung und Erklärung, eine riesengroße Mahnrede an diese zweite Generation. Nun, warum war das nötig? Weil diese zweite Generation, die war nicht dabei, als die Ägypter mit Plagen geschlagen wurde, als Gott seine Macht demonstrierte. Sie war nicht dabei, als das Rote Meer gespalten wurde. Und trotz all dieser Wunder war die erste Generation ungehorsam und starb in der Wüste, weil sie 40 Jahre lang in der Wüste herumirrten, weil sie nicht glaubten, dass Gott fähig ist, sie in dieses Land zu bringen. Weil sie glaubten, die Kanaaniter sind zu stark und unser Gott ist zu schwach. Und deshalb mussten sie 40 Jahre umherirren und starben in der Wüste. So stehen sie nun hier, eine zweite Generation von Israeliten. Und Moses muss sie ermahnen, muss sagen, macht nicht denselben Fehler wie eure erste Generation. Trotz der starken Feindesmächte ließen sie sich einschüchtern und diese Israeliten hier sollten nicht denselben Fehler machen. Selbst Mose selbst wurde so weit gebracht mit dieser ersten Generation, dass er sozusagen die Nerven verlor und sündigte. Wir sehen das in 4. Mose 20, wo er den Felsen haut, anstatt zu ihm zu sprechen, weil er so wütend war. Und er durfte auch nicht mit ihnen ins Land. Das macht er deutlich in 5. Mose 3, Vers 25 bis 26. Wir dürfen die Verse mal lesen hier. 5. Mose 3, Vers 25. Da heißt es, lasst mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, diese gute Bergland und Libanon. Und der Herr war zornig über mich, sagte er, um euretwillen. Und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Mose darf also auch nicht mit ihnen hinein. Das heißt, er muss sie alleine da reinschicken. Und jetzt sagt er, okay, dann gebe ich euch jetzt nochmal eine letzte Mahnrede. Ich muss euch nochmal ermahnen, nicht denselben Fehler zu machen wie die erste Generation. Moses ermahnt die Israeliten, einfach dem Bund treu zu bleiben. Das ist das Ziel. Ihr Wohlbefinden und ihr Erfolg hängt direkt damit zusammen. Das sehen wir am Ende des Buches, wo er ihnen dann Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam vorlegt. Er sagt, wenn ihr gehorsam seid, dann wird das geschehen. Wenn ihr ungehorsam seid, dann werdet ihr verflucht werden, dann werdet ihr Hunger haben, dann werdet ihr bekämpft werden und all diese Sachen. Und wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr fruchtbares Land haben, dann werdet ihr Segen haben. Es hängt direkt mit diesem Gehorsam zusammen, ob sie Erfolg haben werden in diesem Land, ob sie ihre Aufgabe als ein Zeugnis, was Gott aufrichten will, als ein heiliges, als ein abgesondertes Volk in diesem Land, als Zeugnis für die Heiden, ob das erfolgreich sein würde oder nicht, hängt damit zusammen, ob sie dem Bund treu sind. Sie standen kurz vor der Eroberung dieses Einzugs des Landes und auf diesen Einzug ins Land wurden sie nun vorbereitet. Das ist das Ziel. Das Wichtigste war, wie gesagt, den Bund und sein Gesetz nicht zu vergessen. 5. Mose Kapitel 4, ich darf das auch schnell aufschlagen, 5. Mose Kapitel 4, Vers 9. Hier heißt es nur als Beispiel und diese Warnung, die kommt immer und immer wieder. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkündigen. Sie sollen das nicht vergessen. Sie sollen diese Geschehnisse immer und immer wieder sich erinnern und auch eben, wie gesagt, ihren Kindern weitergeben, heißt es in Vers 9. Sie sollten die Lehre von Mose empfangen und an ihre nächste Generation weitergeben. So würden sie das Wohlergehen und die Zukunft des Volkes im Lande sichern. Nachdem er ihnen eine Zusammenfassung der Vergangenheit Israels gegeben hatte, den ersten Kapiteln 1 bis 3, wie gesagt, weil sie sind die zweite Generation, sie müssen das hören, sie müssen das verstehen, beginnt Moses Ermahnung um Ermahnung, dem Bund treu zu sein und die Gebote zu halten. Immer und immer wieder sehen wir das durch das ganze Buch. Und dann werden die 10 Gebote aufgeführt im Kapitel 5, wir alle wissen, 2. Mose 20, das lernen wir schon als Kinder. Wenn wir in die Kinderstunde, 2. Mose 20, 5. Mose 5, da finden wir die 10 Gebote. Und manche fragen, ja warum denn zweimal? Nun, ich sage immer, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist was? Wiederholung, genau. Und deshalb macht Mose das, aber er lernt diese 10 Gebote und legt sie dann aus, erklärt, was die Implikationen, die Auswirkungen sind, diese 10 Gebote, an diese zweite Generation. Und nachdem er das gesagt hat, kommen wir in Kapitel 6 dann eben zu dieser Textstelle, die wir heute, zu diesem Aufruf, zu diesem Grundprinzip, zu diesem Fundament eigentlich, zu diesem fundamentalen Prinzip, auf Gott zu hören, sein Wort aufzunehmen und es weiterzugeben an die nächste Generation, wie eine Generation die nächste prägen soll. Das ist eigentlich die Idee dieses Textes. Dieser Text, 5. Mose 6, 4 bis 9, wurde sogar zu einem jüdischen Glaubensbekenntnis in späteren Zeiten. Sie bildet die absolute Grundlage des Glaubens, auch unseres Glaubens, nicht nur des jüdischen Glaubens, sondern auch des christlichen Glaubens. Und wir werden das heute sehen. Es ist die absolute Fundation, das absolute Fundament unseres Glaubens. Und sie hat Auswirkungen auch auf unsere Kindererziehung. Und diesen Aspekt möchte ich heute ganz besonders hervorheben. Ja, wie gesagt, es ist nicht ein Text, der nur über Kindererziehung spricht, aber er gibt uns eine sehr, sehr wichtige Grundlage für die Kindererziehung, dass wir das verstehen, wenn wir dieses Seminar hatten. Und deshalb ist es wichtig für uns zu verstehen, wie wir als diese Generation die nächste Generation prägen können. Lasst uns aber zunächst mal unseren Text lesen für heute. Es ist 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Hier heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Dieser Text wurde auch als das große Schema bekannt. Jeder fromme Jude zur Zeit Jesu würde diese Worte mindestens zweimal am Tag beten. Nun, Schema ist im Prinzip die Befehlsform des hebräischen Wortes oder Verbs Shema, was so viel heißt wie höre. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, heißt es hier. Höre Israel, Yahweh ist Gott, Yahweh ist einzig. Das ist das, was es hier eigentlich heißt in diesem Vers. Dieser Text gibt uns einen wunderbaren Leitfaden, wie wir unsere nächste Generation prägen können und sollen. Dieser Text ist, wie gesagt, nicht eine reine Auslegung zur Kindererziehung oder eine Anleitung, aber es gibt uns ein Grundprinzip. Er ist Teil dieser Ermahnung des Mose an das Volk Israel, an diese zweite Generation, dem Bund treu zu bleiben und die weitere, die nächste, die dritte Generation richtig zu prägen. Und dass die kommenden Generationen dasselbe tun würden. Das ist das Ziel. Das ist genau auch unser Ziel. Ist es nicht so? Wir wollen auch, dass unsere nächste Generation Gottes Wege geht. Das Ziel der christlichen Erziehung unter dem neuen Bund hat sich da nicht wesentlich geändert, in diesem Grundprinzip. Wohl sind sicherlich neue Inhalte dazugekommen. Wir wissen, das Neue Testament gibt uns Klarheit über mehrere Sachen. Natürlich vor allem über das Erlösungswerk Jesu Christi. Aber vom Prinzip her lässt sich dieser Text, der ursprünglich an das Volk Israel geschrieben wurde, genauso auch auf uns anwenden. Und das möchte ich heute tun. Wie wir diesen Text im neuen Bund, unter dem neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus trotzdem anwenden. Und genau das wollen wir heute anschauen. Es ist unser Ziel, unsere Kinder zu Jüngern Jesu zu machen. Wir haben gehört, es ist unser Ziel, treu zu sein, das Richtige zu tun. Dieter hat das sehr deutlich gemacht. Aber eine Sache, die wir auch verfolgen wollen, ist natürlich, wir wollen unsere Kinder zu Jesu Jüngern machen. Nun, ich bin mir bewusst, dass wir ihre Wiedergeburt nicht bewirken können. Das wurde auch sehr deutlich in diesem Wochenende. Wir können unsere Kinder nicht retten. Auch wenn wir sie mitnehmen in die Gemeinde, auch wenn wir ihnen eine Bibel geben und so weiter, das alleine macht sie nicht zu Christen. Ihre Errettung ist allein Gottes Sache. Gott muss diese Dinge in ihrem Herzen bewirken. Denn der Wind weht, wo er will, so auch der Geist Gottes, sagt Jesus deutlich und erklärt das in Johannes 3,8. Auch muss der Vater jemand zu sich ziehen, damit er errettet werden kann. Also der Sünder, der verdorben ist in seinem Herzen, er will Gott nicht, er sucht Gott nicht, sagt Römer 3. Und er muss gezogen werden. Genauso unser Kind. Unser Kind ist ein Sünder, das Gott nicht sucht und nicht nach ihm fragt. Und deshalb muss Gott dieses Errettungswerk in ihm tun. Das ist Gottes Souveränität in der Rettung. Wir haben absolut keinen Einfluss auf die Rettung unserer Kinder. Aber, meine Lieben, das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Das heißt nicht, dass wir einfach sagen können, naja, eben Gott ist ja souverän, also dann können die Kinder einfach, nee, so ist es nicht. Hier ist eine Spannung, die wir vielleicht nicht vollends verstehen können, aber das ist oft so im christlichen Glauben. Wir als Eltern haben trotzdem die Verantwortung, die idealen Bedingungen für diese Möglichkeit, für diese Rettung zu schaffen. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder zu belehren, sie zu korrigieren und ihnen den Glauben vorzuleben. Das ist unsere Aufgabe, darin sollen wir treu sein. Trotz der Tatsache, dass wir sie nicht retten können, haben wir diese Verantwortung. Wir können sie nicht retten. Aber wir können sie prägen. Wir können sie nicht retten, aber wir können sie prägen. Diese Prägung ist unsere Aufgabe, die Gott uns gibt. Und das ist auch die Aufgabe, zu der Mose hier aufruft in unserem Text. Unser Text gibt uns hier sogar eine Richtschnur, eine kleine Anleitung in 4 Schritten, wie das vor sich gehen soll. Ihre Prägung, nicht ihre Rettung. Wie gesagt, ihre Prägung, nicht ihre Rettung. Und wir hoffen und wir beten für unsere Kinder, dass durch diese Prägung der Herr gnädig ist und sie auch rettet. Und darum geht es im Wesentlichen auch in der Erziehung, in unserer Erziehung. Ein Leben prägt ein anderes Leben ein Leben lang. Das ist Erziehung, christliche Erziehung. Ein Leben prägt ein anderes Leben ein Leben lang. Aber wenn wir eine Art Richtschnur brauchen, dann finden wir die hier in unserem Text. Und ich habe ganz einfach 4 Schritte heute. 4 Schritte zur Prägung einer wortorientierten Generation. 4 Schritte zur Prägung einer wortorientierten Generation. Und hier sind sie. Schritt 1, höre Gottes Wort. Schritt 2, liebe Gottes Wort. Schritt 3, verinnerliche Gottes Wort. Schritt 4, lehre Gottes Wort. Hört sich ganz einfach an, vom Prinzip her. Aber es ist sehr herausfordernd, wenn wir das anwenden. Ganz praktisch, ganz simpel. Und ich glaube, Dieter hat das auch immer wieder deutlich gemacht. Erziehung ist eigentlich vom Prinzip her nicht schwer. Aber es ist deshalb schwer und herausfordernd, weil es vor allem auch mit uns zu tun hat. Und ihr sehen werdet, es fängt nicht bei den Kindern an, sondern es fängt in erster Linie bei uns an. Wir müssen in den Spiegel schauen. Also der erste Schritt, den uns hier das Wort auffordert, ist, höre Gottes Wort. Wie gesagt, es heißt hier in Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre, wie gesagt, ist eine Befehlsform hier, das ist ein Befehl, das ist keine Option, pass gut auf. Und hören hier in diesem Zusammenhang bedeutet, hören mit der Absicht, es zu tun. Okay? Im hebräischen Denken, vor allem in Gesetzestexten, wenn ihr das Wort hören seht, dann geht es nicht nur darum, etwas akustisch wahrzunehmen, sondern es geht darum zu hören, um es zu tun. Gehorchen, okay? Das ist die Idee. Höre Gottes Wort heißt so viel wie gehorche ihm. Höre mit der Absicht zu gehorchen. In 5. Mose 6, Vers 3 sehen wir genau das. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, sehen wir genau das. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu was? Tun die Gebote. Darum geht es. Nun sollen sie hören, aber was sollen sie hören? Nun, es heißt hier, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Da denken wir jetzt vielleicht, Moment mal, was ist denn das für ein Gebot? Ich meine, das heißt nicht, du sollst das tun oder du sollst jenes nicht tun, sondern einfach nur, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einzig. Das bedeutet, es gibt keinen anderen. Er allein ist Gott und sonst niemand. Er ist der Einzige und er ist einzigartig. Das ist das, was der Kontext hier auch hergibt in 5. Mose 4, 24 oder 5, 9 oder auch 6, 15. Es wird immer wieder gesagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und hier ist die Eifersucht nicht eine Eifersucht, die von uns Menschen in einer negativen, sündigen, egoistischen Art und Weise, sondern Gott hat das Recht, eifersüchtig zu sein. Das ist gerechte Eifersucht, weil er ist der einzige Gott. Auch wird mehrmals Götzendienst verboten. Es geht hier eigentlich sozusagen um das erste Gebot in 4, Vers 25 oder 5, Vers 8 bis 9. Es wird immer deutlich, Gott ist der Einzige und deshalb ist Götzendienst Sünde, logischerweise. Und es wird auch immer wieder betont, dass Jahwe eben der Einzige ist, zum Beispiel in 4,39. Sogar der nächste Vers, wo es dann um die völlige Hingabe geht, Vers 5, und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, das ist Hingabe an einen einzigen Gott, völlige Hingabe. Und das wiederum bedeutet auch, er ist der Einzige. Es geht also darum zu verstehen, zu hören, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Wir müssen unseren Kindern ein monotheistisches Weltbild vorleben. Wir müssen darin leben. Und sie werden das sehen, wenn ihr das nicht glaubt, wenn ihr anderen Götzen nachjagt in eurem Leben, werden sie das sehr schnell sehen. Bist du wirklich so hingegeben an deinen Gott, an den einzigen, den es gibt? Wenn du wirklich behauptest, dass es der einzige Gott ist, wie spielt sich diese Realität in deinem Leben aus? In deinem Denken, in deinem Leben? Ist dein ganzes Denken beherrscht und geprägt davon? Es gibt nicht viele Götter, nur einen. Es gibt nicht mehrere Wege, es gibt nur einen. Es gibt nur den einen Gott, der sich in einem, seinem Wort in der Bibel hier offenbart. Lebst du das? Sieht man das? Sehen deine Kinder das? Und deshalb gibt es nur auch die Bibel, keine anderen religiösen Bücher. Und unsere Kinder müssen das sehen. Wir denken, das ist ja logisch, aber das sieht auch so aus, dass wir gerade für die Erziehung unserer Kinder nur an einem Ort Hilfe suchen, nämlich in dem Wort des einzigen wahren Gottes. Wir suchen Hilfe nicht bei anderen Erziehungsratgebern wie der humanistischen Psychologie oder anderen Dingen, sondern wir suchen sie nur hier, weil wir glauben, dass es nur einen Gott gibt und bei ihm ist die ganze Summe der Weisheit, sagt uns das Neue Testament auch, das Alte auch natürlich. Psychologie und die ganzen Erziehungsratgeber sind nur Krücken. Das sind Krücken aus Pappe gefestigt. Die halten nichts. Das ist hoffnungslos. Das bringt uns nicht weiter. Gott hat uns die Bedienungsanleitung gegeben, auch für unsere Kinder. Er hat das Leben geschaffen. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Nun, es gibt gute Bücher für Kindererziehung. Wir haben ein paar gesehen dieses Wochenende. Aber diese guten Bücher, die stützen sich immer worauf? Auf die Bibel. Es geht immer wieder aufs Wort Gottes zurück. Und jedes Buch, das sich nicht allein auf die Bibel stützt, sondern eben auf andere Ideen von Menschen, lass es sein. Höre auf Gottes Wort. Höre nur auf Gottes Wort. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, liebe Gottes Wort. Das ist Vers 5. Hier heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Dieser Befehl wird durch eine Konstruktion hier verbunden mit einem Verb, das sozusagen die Mengeübersetzung gibt es so wieder. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, so liebe denn nun den Herrn. Es ist also, es wird sozusagen direkt an diesen Befehl angehängt, an Vers 4. Es hängt damit zusammen. Die natürliche Konsequenz, dass es nur einen Gott gibt, ist, dass du diesen einen Gott mit völliger Hingabe liebst. Der Gedanke hier ist nicht besonders schwer zu verstehen. Jahwe ist der Einzige und deshalb gehört ihm alle Hingabe. Lieben, dieses Verb hier wird im Griechischen mit agapao übersetzt, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Es geht hier also nicht so sehr um Emotionen, nur Emotionen, sondern vielmehr um eine bewusste, selbstlose, aufopferungsvolle Entscheidung. Diesen einen wahren Gott über alles zu lieben. Mehr als deine Gemeinde, mehr als deinen Dienst, mehr als deinen Beruf, mehr als deine Kinder, mehr als deine Frau oder dein Mann. Mit ganzem Herzen heißt es hier, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese drei hebräischen Ausdrücke verlangen natürlich ein bisschen Erklärung hier. Nun, das Herz, der erste Ausdruck, wird besonders oft verwendet im hebräischen Denken und bedeutet nicht dasselbe wie in der heutigen Kultur. Ja, hier geht es nicht um die Sentimentalität und die Liebeserklärungen aus Hollywood-Filmen. Nein, wenn das Herz hier angesprochen ist, dann geht es um den ganzen inneren Menschen. Nicht nur deine Gefühle, sondern deine Gedanken, dein Wille, dein Planen. Der Sitz der Sinne, der Sitz des Intellekts ist das Herz im hebräischen Denken. Es ist ein sehr allgemeiner und allumfassender Begriff der inneren geistlichen Qualitäten eines Menschen. Deshalb heißt es, Gott sieht auf das Herz eines Menschen. Das ist der gesamte geistliche innere Zustand dieses Menschen, nicht nur seine Gefühle. Und hier heißt es, du sollst Gott lieben und dieser Ausdruck wird verstärkt mit deinem ganzen Herzen. Das ist mit voller mentaler, emotionaler und Willenskraft. Das ist unglaublich stark hier im Hebräischen. Der zweite Ausdruck ist genauso, dass die Seele, Nefesh, es ist das lebendige Wesen, das Selbst, das Selbstbewusstsein, die Person oder auch das Verlangen, die Leidenschaft. Dieses Wort ist auch sehr allumfassend. Und es wird im Griechischen mit dem Wort Psyche übersetzt, woher wir das, die Psychologie haben, das Wort. Gott mit ganzer Seele zu lieben, heißt also mit ganzer Leidenschaft, mit ganzem Verlangen, mit seiner ganzen Person. Und die Kraft, Meot hier, bedeutet eigentlich so viel wie vielfach oder einfach Kraft überragend. Dieser Ausdruck wird manchmal als Verstärker benutzt, ein Verstärker. Wenn ihr zum Beispiel sagt, wenn ihr im Hebräischen sagen wollt gut, dann sagt ihr Tov. Und wenn ihr sagen wollt sehr gut, dann sagt ihr Tov, Meot. Und dieses Meot, das ist ein Verstärker, das heißt sehr gut. Wie zum Beispiel in 1. Mose 1,31, wo Gott sagt, er sah alles und es war sehr gut. Also offensichtlich werden diese drei Ausdrücke hier einfach als die höchstmögliche Steigerungsform verwendet. Man sieht es auch daran, dass beispielsweise die neutestamentlichen Schreiber das mit Variationen zitieren. Wir sehen zum Beispiel in Lukas, sagt er in Lukas 10,27, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Das setzt da noch etwas dazu. Weil das einfach die Summe. Es geht hier darum, Gott zu lieben mit ganzer Willenskraft, mit ganzer Persönlichkeit, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzer Kraft, mit all deinen Fähigkeiten, äußerlich wie innerlich, oben bis unten, wann immer, wo immer, wie immer. Das ist die Idee. Ja? Sehr schwierig. Es ist einfach komplette Hingabe. Du liebst ihn und nur ihn und über alles und mehr als alles. Mit allem, was dir mentalen, geistigen, willentlichen und körperlichen Kräften zur Verfügung steht. Wir denken jetzt, wow. Wow. Mache ich das? Und hier beginnen wir Römer 3,23 zu spüren. Wir verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht so? Wir lieben Gott nicht genug. Auch jetzt nicht. Also auch als wiedergeborene Kinder. Gottes nicht. Und die Idee ist ja einfach, wenn jemand von etwas begeistert ist, und ihr seht das auch in der Welt, ein ganz, ganz, ganz minimales Beispiel sind eben die Fans, die Fußballfans von irgendwelchen Idolen, die wollen sein wie diese Person, die ziehen sich so an. Und wir sollten viel, viel, viel mehr begeistert sein von unserem Gott. Das Leben dreht sich nur um diese Person, dem Leben von diesen Menschen, und genauso sollten wir auch sein. In unserem Leben sollte sich alles nur um Gott drehen. Und wie gesagt, einige von uns denken jetzt vielleicht, puh, niemand kann Gott in dieser Art und Weise lieben, das geht doch gar nicht. Und genau hier beginnen wir das zu fühlen. Wir alle leben aus Gnade. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir errettet, nicht durch unsere Werke. Ist das nicht wunderbar? Weil wir sehen, wir können Gott niemals in dieser Art und Weise lieben. Und das ist auch das, was wir während des Kindererziehungsseminars immer wieder betont haben. Wir lehren das Gesetz Gottes, damit auch unsere Kinder überführt werden von ihrer Sünde. Dass sie erkennen, sie können Gott nicht so lieben, wie er das verlangt, wie ihm das zusteht. Wir verfehlen diese Herrlichkeit, wir verfehlen diesen Maßstab, wir kommen da nicht ran. Nur wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind, können wir das oder werden wir immer mehr dahin streben und das wollen. Der Heilige Geist verändert uns von innen nach außen, so dass wir Gott tatsächlich immer mehr lieben. Aber das ist ein Prozess, das wird nie aufhören. Aber es ist sehr wichtig hier in der Erziehung deiner Kinder. Wir müssen Gott und deshalb sein Wort, und ich mache jetzt hier mal keinen Unterschied. Wenn du Gott liebst, dann liebst du auch sein Wort. Wenn du sein Wort liebst, dann liebst du auch Gott. Das kann man gar nicht trennen. Also wenn du Gott liebst, wenn du sein Wort liebst, dann werden das deine Kinder sehen. Wir müssen sein Wort nicht nur hören, um ihm zu gehorchen, sondern wir wollen sein Wort auch lieben, mit Leidenschaft. Es geht nicht darum, dass wir das nur intellektuell verstehen. Es geht darum, dass wir dafür brennen. Es reicht nicht nur aus zu sagen, ja, ich glaube an Gott und ich verstehe das alles, ich verstehe meine Theologie, sondern liebe ich den Herrn auch, liebe ich sein Wort. Wenn er tatsächlich der Einzige ist, dann muss unsere ganze Hingabe ihm allein gehören. Unsere Leidenschaft, unsere Begeisterung, unsere erste Liebe muss er sein und deshalb auch sein Wort. Und auch hier, deine Kinder werden sehr schnell sehen, ob du Gott und sein Wort wirklich liebst. Oder ob du es nur glaubst, im Sinne von Wissen, oder auch leidenschaftlich liebst. Wir müssen zuerst für sein Wort brennen. Dann können wir auch unsere Kinder damit anstecken. Wenn wir nicht für die Wahrheit brennen, wie sollen unsere Kinder das jemals tun? Wie sollen sie das tun? Und hier ist einfach mein Aufruf, natürlich geht es auch die Frauen an, aber vor allem auch an die Männer. Speziell uns Männer geht das an. Warum sage ich das? Weil wir sind die Leiter, wir sind die Priester in unseren Familien. Wir sind die Häupter der Familien. Wir müssen unsere Familien anleiten. Wenn wir Männer uns mürrisch dagegen wehren, morgens früh aufzustehen, um unsere Bibel zu lesen, und wenn wir zu faul sind, lesefaul sind, dann dürfen wir uns nicht selber täuschen, wenn unsere Kinder genau dasselbe tun werden. Wenn wir lieber die Zeitung lesen oder Sportresultate oder Computerzeitschriften oder was auch immer, wenn wir das mehr lieben als Gottes Wort, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sich unsere Kinder nicht anstecken lassen. Also wir sollen Gottes Wort hören, wir sollen Gottes Wort lieben. Und der dritte Schritt hier ist, verinnerliche Gottes Wort. Verinnerliche Gottes Wort. Vers 6. Hier heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und diese Worte bezieht sich auf das gesamte Werk, das Mose schrieb. Es beginnt nicht nur beim fünften Buch Mose, sondern, oder besser gesagt, das fünfte Buch Mose beginnt so. In 1 Vers 1 heißt es, dies sind die Worte. Aber es geht hier um alle Gebote, auch alles, was in den Büchern 1 bis 4 geschrieben wurde. Wir lesen dann später bei Josua heißt es genau dasselbe. Er soll beständig über dieses Buch des Gesetzes nachdenken. Und dieses Wort da, was mit Nachdenken übersetzt wird, oder Forschen, sagen einige Übersetzungen, heißt eigentlich leise vor sich hin murmeln. Das finde ich sehr interessant. Er soll darin lesen, also leise vor sich hin murmeln. Er soll das aussprechen für sich selbst. Damit er das auch verinnerlicht und auswendig lernt. Das ist nicht ein mechanisches Auswendiglernen, sondern es geht darum, dass es verinnerlicht, dass wir darin leben, dass unser Denken davon geprägt wird. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, einmal mehr, es ist keine Option, es ist ein Befehl. Ihr kommt nicht darum herum. Die sollst du auf dem Herzen tragen. Wörtlich, sie mögen sein auf deinem Herzen. Wie bereits erklärt, das Herz ist nicht nur der Sitz der Gefühle, sondern der Sitz unseres Intellekts und des Willens. Eine ähnliche Sprache spricht auch Psalm 119,11. Da heißt es, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wörtlich, ich verstecke dein Wort, ich deponiere dein Wort in meinem Herzen, ist die Idee. Sicherlich geht es darum, Teile auswendig zu lernen, aber es geht auch darum, dieser Ausdruck auf dem Herzen tragen verlangt eigentlich nach mehr. Es geht darum, dass es deponiert wird, dass es beständig hier drin bewegt wird, dass darüber nachgedacht wird. Nicht einfach nur das Mechanische, dass ich das einfach wiedergeben kann, sondern es muss meinen ganzen inneren Menschen erreichen. Es geht darum, wiederum, dass das Wort Gottes euer ganzes Denken beherrscht, eure Emotionen, alles. Kein mechanischer Gehorsam, keine Gesetzlichkeit, nein. Gott will, dass es von Herzen geschieht, von innen heraus. Wir wollen das. Das heißt, mit all unserer inneren Zuneigung, Liebe und Willenskraft, dass wir das tun. Deshalb wird hier zuerst zur Hingabe aufgefordert. Zuerst musst du Gott lieben. Zuerst musst du ihm hingegeben. Dann wirst du das auch tun. Dann wirst du sein Wort aufsaugen. Nur dann könnt ihr es auch euren Kindern weitergeben. Wir müssen das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken, wir müssen es studieren und auch auswendig lernen. Einmal mehr. Und wie gesagt, es gilt auch für die Frauen. Aber einmal mehr beobachte ich das auch unter den Männern oft. Leider, Väter. Ihr seid ernstlich aufgerufen, sehr ernstlich aufgerufen. Wir sind die Familienoberhäupter, wir müssen das Wort Gottes kennen. Ihr müsst nicht alle Theologieprofessoren sein, aber wir müssen das Wort Gottes kennen, aber nicht nur kennen, sondern lieben. Wir müssen nicht nur darauf hören, sondern es lieben und dann auch verinnerlichen. Wir müssen darin leben. Wir kommen nicht darum herum, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, über die Bibel nachzudenken und die Bibel auswendig zu lernen. Und ich weiß, wie oft habe ich das schon gehört, wie Leute kommen und sagen, ja, aber weißt du, ich kann das nicht und ich habe eine Lernschwäche oder ich habe keine Zeit oder ich kann mir einfach nichts merken. Passt auf, macht euch nicht selber was vor. Die genau selben Leute, die sowas behaupten, mit denen komme ich dann manchmal ins Gespräch und dann frage ich sie zum Beispiel irgendwas über Sportresultate oder Smartphones und plötzlich wissen sie alles. Und ich denke, Moment, ich dachte, du kannst dir nichts merken. Das ist aber seltsam. Ach so. Und deshalb müssen wir unsere Herzensmotive prüfen. Ja, was ist dein Motiv? Wenn dich etwas begeistert, dann wirst du dich damit beschäftigen. Ich weiß, es gibt einige unter uns, die haben ein fotografisches Gedächtnis und andere nicht. Das ist okay. Es dauert die für einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger lang. Aber wenn euch etwas begeistert, dann werdet ihr euch damit beschäftigen. Dann werdet ihr euch selbst vollsaugen damit. Dann werdet ihr dafür brennen, für so etwas. Und das fehlt leider sehr oft. Natürlich auch bei Frauen, aber in erster Linie, ich beobachte das oft bei Männern auch. Vätern, die nicht das Vorleben in ihren Familien und sich dann wundern, wenn die Kinder dann auch für alles Mögliche begeistert sind, nur nicht für den Glauben, für das Wort Gottes. Wir müssen uns lange und intensiv damit beschäftigen. Wir müssen uns die Zeit zur Seite schieben. Wir müssen uns irgendwie die Prioritäten setzen, weil wir wissen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich möchte, ich liebe Gott und ich liebe sein Wort. Und wenn man sich lange und intensiv genug damit beschäftigt, immer und immer wieder, regelmäßig damit darin liest, plötzlich weiß man, was wo ist in der Bibel. Plötzlich weiß man, dass Obadja nichts zum Essen ist. Plötzlich weiß man, oh, das ist ein Buch. Habe ich noch gar nie gesehen. Ups, das ist ein kleines Buch. Man findet sich plötzlich zurecht in der Bibel, ohne dass man eine Konkordanz braucht die ganze Zeit. Oder diese Zettel, nichts gegen diese Zettel, das ist hilfreich, die man in die Bibel klebt. Aber Leute, wir müssen die Schrift kennen. Man hat sich vielleicht ein paar zentrale Verse über verschiedene typische Probleme von Kindern aufgeschrieben oder gemerkt, auswendig gelernt, zumindest die Aussage. Man kann auch Post-it-Notizen in die Bibel kleben, was immer euch hilft. Aber der Punkt hier ist, wir müssen Gottes Wort verinnerlichen. Es muss unser Leben durchdringen. Und wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu hören, wenn du nicht bereit bist, Gott und sein Wort mit ganzer Hingabe zu lieben und deshalb sein Wort auch zu verinnerlichen und immer und immer und immer wieder zu lesen, zu studieren, auswendig zu lernen, da musst du eigentlich jetzt gar nicht mehr zuhören zum vierten Schritt. Da müssen wir gar nicht mehr weitermachen. Weil wenn wir das nicht wollen, wenn wir nicht bereit sind, an uns selbst zunächst zu arbeiten, wenn wir nicht so wollen, dass wir selbst diese Dinge erstmal vorleben, brauchen wir nicht weitermachen. Aber wie gesagt, wenn du weitermachen willst, dann höre zu. Höre Gottes Wort, erster Schritt. Liebe Gottes Wort und verinnerliche Gottes Wort. Und nun lehre Gottes Wort. Das ist Verse 7 bis 9. Hier heißt es, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Nun, einschärfen hier, das ist ein sehr interessantes Verb. Es bedeutet wörtlich zweimal sagen oder auch wiederholen. Ist das nicht interessant? Das deutsche Wort einschärfen kommt daher, dass man vermutete, dass das Verb schanen mit dem Schärfen eines Schwertes zu tun hat, aber neuere Erkenntnisse weisen eher darauf hin, dass es eine andere Wurzel hat, die eher sowas wie wiederholen oder rezitieren zu tun haben. Es geht also darum, das Wort Gottes immer und immer wieder zu rezitieren, zu sagen, zu wiederholen. Man soll sie, hier in diesem Kontext, sollst sie, das sind die Worte, die Worte aus Vers 6, welche dann das ganze Gesetz Mose umspannen, diese Worte soll man rezitieren und davon reden. Das heißt, wörtlich darüber diskutieren, darüber reden, darüber sprechen. Zwei Worte hier. Rezitieren und dann darüber reden. Ganz einfach. Darüber diskutieren. Immer und immer wieder. Hier seht ihr auch, es geht nicht nur um das mechanische Auswendiglernen oder das Gesetzlichsein, sondern es geht darum, dass wir die Bibel zitieren können. Es kann vielleicht auch sein, dass ihr das nicht immer ganz genau wortwörtlich macht, aber von der Bedeutung her, ihr könnt die Verse zitieren oder ihr wisst, wo sie sind. Ihr könnt sie euren Kindern vorlesen. Um dann auch darüber zu reden, zu diskutieren, zu erklären. Und dies soll zu jedem nur möglichen Zeitpunkt geschehen, sehen wir hier auch. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wörtlich heißt es hier, während deinem Sitzen im Haus, während dem Gehen auf dem Weg, während deinem Niederlegen und während deinem Aufstehen. Das sind Infinitive, verbale Substantive. Ich weiß, ihr wisst nicht, was das bedeutet, macht nichts. Es beschreibt Umstände, Handlungen. Ja, einige vielleicht schon. Ich will niemanden beleidigen hier, okay? Entschuldigung. Aber es ist nicht so wichtig, dass ihr diese Ausdrücke kennt. Es ist viel wichtiger. Es ist einfach, es geht darum, das sind Handlungen, die gleichzeitig Umstände beschreiben. Das ist in jedem möglichen Umstand und Zustand soll das geschehen. Auch haben wir hier einen sogenannten Merismus, das beschreibt Endpunkte von zwei Handlungen und alles, was dazwischen liegt. Das Sitzen und das Gehen oder das Niederlegen und das Aufstehen, alles, was dazwischen liegt. Die Ruhezeiten oder auch die Aktivität, das Niederlegen, das Ende des Tages, das Aufstehen, der Anfang des Tages und alles, was dazwischen liegt. Ob du nun gerade ruhst, wahrscheinlich am Sabbat oder arbeitest, das ist jetzt bei den Juden, oder ob es Abend ist oder Morgen oder eben alles dazwischen. Was immer du auch tust, wann du es immer tust. Die Wahrheit dieses Wortes muss deine gesamte Realität durchdringen. Das ist die Idee. Beständig sollst du in jeder erdenklichen Situation rezitieren und darüber reden. Rezitieren und darüber reden und anwenden. Und deshalb auch die Aufforderung in Vers 8. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Ein Zeichen, das Zeichen, das ist ein Zeichen der Bestätigung hier und das Erinnerungszeichen wörtlich ein Stirnband. Die Herkunft ist ungewiss. Man vermutet ein Schmuckstirnband oder sogar ein Kennzeichen, das einen Sklaven, die Zugehörigkeit eines Sklaven zu seinem Meister bezeichnet. Man musste im antiken Nahen Osten, wenn man ein bestimmter Sklave gehört, indem er ihm ein Stirnband oder ein Armband kennzeichnete. Es war ein Bestätigungszeichen, damit man wusste, wem er gehört. Es war auch ein Erinnerungszeichen, damit der Sklave selbst nicht vergessen würde, wem er gehört. Ist das nicht interessant? Der Kontext weist eindeutig darauf hin, dass es figurativ zu verstehen ist hier. Die Ausdrucksweise in Vers 7 auch, ist auch figurativ, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst. Das heißt nicht nur, wenn du da sitzt oder nur, wenn du auf einem Weg gehst, sondern das beschreibt einfach allgemein die Aktivitäten, sondern einfach, wann immer du Zeit hast dafür. Die Juden in späteren Generationen haben sich dann nämlich diese Phylakterien oder Phylakte, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das sind so kleine Kästchen, die sie dann auf die Stirn gebunden haben, wo sie dann ein Stück Papier drin haben oder ein Bibelvers da drin ist. Aber das bringt doch, was bringt das, wenn ich ein Stück Holz hier auf meiner Stirn habe und ein Papier da drin habe und es nicht tue? Das bringt nichts. Das ist Religiosität. Das ist nicht, was wir wollen, das ist nicht die Idee dieses Textes hier. Was war das Zeichen? Lass uns den Text nochmal genau anschauen. Was war das Zeichen? Das Zeichen war nicht ein Kästchen auf dem Kopf. Das Zeichen waren die Worte. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sind das Zeichen, das an deiner Hand ist. Die sind das Zeichen, das an deiner Stirn ist. Manche sagen auch, das beschreibt das Handeln und das Denken. Aber es ist einfach eine Bestätigung und ein Erinnerungszeichen. Es ist kein Kasten oder ein Stirnband. Die Worte sind es, die das Erkennungsmerkmal sind für dich, wer du bist. Wenn sie diese Worte hören und ihnen gehorchen, sie bewahren und ihren Kindern rezitieren und ständig darüber reden, das soll das Erkennungsmerkmal sein. Daran erkennt man, dass sie das Volk Gottes sind. Genauso die Aussage, du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, diese Worte sollen einfach dein gesamtes Leben völlig durchdringen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man das wörtlich auf einen Pfosten oder an die Tür schreiben sollte. Man kann das natürlich tun, das ist hilfreich. Aber wenn wir weiterlesen, dann wird das deutlich. So einfach unser Leben durchdringen. Und deshalb, wie gesagt, was sollen die Kinder bei ihren Eltern sehen? Die Kästchen auf der Stirn, die Religiosität, das, was wir nach außen tragen, das Sonntagsgesicht? Nein. 5. Mose 6, Vers 20. Hier heißt es, wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Kästchen auf deiner Stirn? Nein, heißt es dir nicht. Was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? Das sind die Worte. Die merken das, die reden ständig von diesen Geboten da, von diesem Gott. Und die Kinder, was sind das denn für Gebote? Und dann soll der Elternteil soll es hier dem Kind erklären. Daran soll man erkennen, dass ihr Israeliten seid, sozusagen, ist die Idee. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass die Kinder erkennen daran, dass wir Christen sind, dass wir irgendwelche Symbole um den Hals tragen oder Bibelverse in der Toilette aufhängen. Wie gesagt, das mag hilfreich sein als Erinnerung, aber das ist nicht die Grundidee hier, sondern dass dieses Wort beständig unser Denken, unseren Alltag durchdringt und dass wir natürlich auch danach handeln. Wie gesagt, es ist immer die Idee, höre mit der Absicht zu gehorchen. Höre mit der Absicht zu gehorchen. Ich bin deshalb auch nicht so ein Freund von Fischaufklebern und diesen ganzen christlichen Symbole hier, Kreuze am Hals. Wisst ihr eigentlich, was ihr da mit euch herumträgt? Das Kreuz am Hals, das Kreuz war ein Tötungsinstrument. Ihr tragt eigentlich einen elektrischen Stuhl am Hals. Ja? Ich meine, ich sag, wie gesagt, ihr könnt das machen, aber grundsätzlich ist das nicht der Grund, woran man uns erkennen soll, dass wir Christen sind, sondern was ist unser Erkennungsmerkmal? Was hat Jesus gesagt? Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr einen Fischkleber am Auto habt. Nein. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, indem ihr was? Liebe untereinander habt. Ihr seid gehorsam dem Wort Gottes. Ihr tut genau das, was Gott sagt. Und das ehrt Gott. Und das ist unser Erkennungsmerkmal. Das ist unser Erinnerungszeichen. Daran sollen wir festhalten. Und wir sollen es immer und immer wieder unseren Kindern rezitieren, das heißt wiederholen, es ihnen erklären, darüber reden, darüber diskutieren und das soll ganz praktisch im Alltag geschehen. Eben, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst oder wo immer du bist dazwischen. Das ist situationsbezogenes Lehren. Situationsbezogenes Lehren. Das Leben bietet uns sehr, sehr viele Situationen, unsere Kinder zu belehren. Und wenn du und wenn ich, wenn wir wirklich von diesem Wort, von diesem Denken beherrscht werden, dann wird uns zum Beispiel, wenn unsere beiden Kinder im Zimmer streiten und sich anschreien gegenseitig, dann wird nicht der erste Gedanke sein, der uns in den Kopf kommt, vielleicht ist es der erste Gedanke, aber wir werden ihn dann unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen, hoffentlich. Wir werden nicht hingehen und sagen, hör auf damit! Nein, sondern der erste Gedanke wird sein, okay, wie könnte ich das jetzt zu einer praktischen Lektion machen für die Kinder. Wie könnte ich ihnen jetzt Nächstenliebe beibringen? Wir können die Situation benutzen, um eine Lektion über Selbstverleugnung, Nächstenliebe, das Evangelium zu machen daraus. Wir können unseren Kindern, wir können uns mit ihnen hinsetzen, Philipper 2,4 zitieren, sagen, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen und dann erklären, was das bedeutet. Und sagen, hast du das jetzt getan? Willst du Gott ehren? Ehrt das Gott, was du jetzt tust? Was solltest du stattdessen mit deinem Spielzeug machen? Oder wenn das dein Bruder wegnimmt, was solltest du dann damit tun? Einander zu lieben, was bedeutet das? Und ist dein Spielzeug wichtiger als dein Bruder? Liebst du dein Spielzeug mehr als dein Bruder? Oder bist du bereit, für dein Spielzeug zu sündigen? Dein Spielzeug ist zu einem Götzen geworden, weil du sollst Gott lieben, nicht dein Spielzeug. Und so weiter. Seht ihr, wie viele Lektionen aus einer ganz banalen, einfachen Alltagssituation herauskommen? Und das ist die Art und Weise, wie wir unsere Kinder belehren sollen. Klar sollen wir Familienandachten halten, klar sollen wir uns mal formell zu Tisch setzen, aber diese Situationen sind auch sehr effektiv. Sind sehr effektiv. Manchmal sehen wir auf der Straße irgendwelche Dinge geschehen und sage ich meinen Kindern nicht, du schaut weg, sondern was seht ihr da? Meine Kinder fragen mich, was stehen diese Frauen da am Straßenrand? Sprüche 7. Der Vater sitzt am Fenster mit seinem Sohn, guckt zum Fenster raus und sagt, schau mal Sohn, hier kommt dieser junge, naive Mann, der geht der Prostituierten in die Falle. Mach das bloß nicht. Und dann können wir darüber belehren. Natürlich muss es altersgemäß sein und so weiter, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt Situationen benutzen. Wir wollen unsere nächste Generation prägen. Unser Wunsch ist es, dass unsere Kinder Gott fürchten und eines Tages errettet werden. Wie gesagt, wir können sie prägen, wir können sie nicht retten. Bevor wir das tun können, müssen wir aber selbst geprägt sein. Wir selbst. Es fängt bei mir an. Höre ich auf das Wort Gottes? Das heißt, gehorche ich ihm? Liebe ich das Wort Gottes? Das heißt, brenne ich dafür? Habe ich eine Leidenschaft dafür? Verinnerliche ich das Wort Gottes? Kenne ich mich im Wort Gottes aus? Bin ich ein Experte oder will ich das werden? Ich weiß, nicht jeder von uns ist an demselben Punkt. Das macht auch gar nichts. Aber wir müssen uns bemühen. Wir wollen das tun, weil wir den Herrn lieben. Und dann sollen wir es unseren Kindern beständig zitieren, erklären, in jeglicher Lebenssituation konkret anwenden. Und ihr seht schon, das Wunderbare an dieser Sache ist, es kommt nicht wirklich darauf an, in welcher Lebenssituation ihr seid. Ihr könnt das immer tun. Es gibt immer Alltagssituationen, in denen ihr das Wort Gottes anwenden könnt. Und das ist das Wunderbare daran. Es ist zeitlos. Und Gott gibt uns diese Möglichkeit, er gibt uns dieses Buch, das wir weitergeben sollen an die nächste Generation. Nun, es gibt sicherlich viel mehr dazu zu sagen, aber das ist einfach das Grundprinzip. Wir müssen es zuerst selber leben, verinnerlicht haben, selber tun. Ihr seid das wichtigste Zeugnis für eure Kinder. Ihr seid das wichtigste Zeugnis für eure nächste Generation oder für unsere nächste Generation. Wenn wir Gottes Wort hören, lieben und verinnerlichen, und dann können wir es auch wirkungsvoll an die nächste Generation weitergeben. So lasst uns einfach dafür beten, dass wir mit unserem Leben das nächste Leben ein Leben lang prägen können. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir erkennen einmal mehr, wie wir gedemütigt sind vor dir, wie wir auch unseren Kindern oft nicht das vorleben, was wir vorleben sollten. Und doch bist du gnädig und gibst uns dein Wort, gibst uns dieses kostbare Gut, dieses Buch, und hilf uns, dieses Buch wirklich zu lieben und dieses Wort in uns aufzunehmen, es zu verinnerlichen, dass es unser ganzes Leben durchdringt, damit wir dir die Ehre geben in allem, was wir tun. Und auch dann noch unsere nächste Generation, unsere Kinder prägen können, dass sie nicht das Gefühl haben, eben wir sind nur religiös, wir binden uns nur Kästchen um den Kopf, wir tun nur so, als wären wir Christen, sondern lass uns echt sein vor unseren Kindern. Unsere Kinder sind die Ersten, die herausfinden, wenn wir Heuchler sind, Herr. Bitte sei du uns gnädig, hilf uns, dass wir echte Nachfolger sind, die dich von Herzen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft lieben. Und ich weiß, dass diese Dinge nur von dir selbst bewirkt werden in unseren Herzen. Deshalb bitten wir dich um Gnade und um Weisheit für alle unsere Eltern, auch hier in der Gemeinde oder auch die Gäste, die hier waren, dass du uns gnädig bist und uns hilfst, dass wir unsere nächste Generation prägen können und dass du dich erbarmst und sie durch das Wort, das verkündigt wird, zu dir ziehst und errettest. Danke für dieses große Vorrecht, diese Aufgabe zu haben als Eltern. Und auch diejenigen unter uns, die keine Kinder haben oder nicht verheiratet sind, dass sie trotzdem auch viele Kinder um sich herum haben, vielleicht andere Familien, die sie kennen oder in der Gemeinde, denen wir das Wort weitergeben können. Wir beten einfach für unsere nächste Generation, Herr, dass du sie rettest und dass du ihnen Gnade schenkst und ihnen gnädig bist, sodass sie ein Zeugnis sind für die Zukunft dieser dunklen Welt. In Jesu Namen. Amen.